Deutschlandfunk. Hintergrund.
Geschichte aktuell. Vor 25 Jahren. In Hessen wird erstmals Ozonalarm ausgerufen. Eine Sendung von Dagmar Röhrlich.
Ozonrekordwerte bis zu 300 Mikrogramm meldeten die hessischen Messstationen seit den Mittagsstunden. Und der Deutsche Wetterdienst sprach von einer austauschbaren
26. Juli 1994, 17.30 Uhr. Die hessische Regierung löste Ozonalarm aus, den ersten in Deutschland.
Das Verkehrsministerium hat für die Straßen in Hessen folgende Geschwindigkeitsbeschränkungen angeordnet. Auf den Autobahnen nicht schneller als 90 km pro Stunde, auf den übrigen Straßen außerorts nicht schneller als 80 km pro Stunde.
Als im Sommer 1994 während einer Hitzewelle die Messwerte für bodennahes Ozon in Süd- und Ostdeutschland stiegen und stiegen, verhängte Hessens Regierung ein Tempolimit.
In den ersten zwei Stunden des Tempolimits hat die hessische Landesregierung vor allem ein Kommunikationsproblem. Die Durchsagen im Radio werden ignoriert, die meisten Warnschilder sind noch nicht entrollt.
Ozon. Anfang der 1990er Jahre machte das Reizgas Schlagzeilen, so wie heute Feinstaub oder Stickoxide. Damals ist das Bewusstsein für Umweltprobleme durch das Ozonloch in der hohen Atmosphäre über der Antarktis, durch Waldsterben und sauren Regen geschärft.
Gerade in den 90er Jahren war das Thema Sommersmog, Ozon, bodennahes Ozon, Ozoninformation, Ozonwarnungen, Fahrverbote, Ozongesetz in aller Munde, weil es uns dort auch sehr beschäftigt hat. Also wir haben sehr hohe Ozonspitzenwerte in dieser Zeit beobachten können, die zum Teil weit über die 300 Mikrogramm pro Kubikmeter als Stundenwert hinaus gingen.
Erinnert sich Ute Dauert. Sie leitet beim Umweltbundesamt das Fachgebiet Beurteilung der Luftqualität. Seit 1991 ist sie dabei und hat die Entwicklung über die Jahre hinweg verfolgt. Ozon ruft ab ungefähr 200 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft Symptome hervor wie tränende Augen, Schleimhautreizungen, Kopfschmerzen und Hustenreiz. Bei empfindlichen Personen wie Kindern, Senioren oder Asthmatikern treten negative Folgen schon viel früher auf, ab etwa 100 Mikrogramm.
Ozon ist kein Schadstoff, der wie viele andere wie Stickoxide oder Feinstaub direkt freigesetzt wird, sondern Ozon ist ein sogenannter sekundärer Schadstoff, der sich in der Atmosphäre erst bildet. Und dafür braucht es verschiedene Voraussetzungen. Es braucht sogenannte Ozonvorläuferstoffe, das sind überwiegend Stickstoffoxide und flüchtige organische Verbindungen, Stickoxide überwiegend aus dem Verkehrsbereich, organische Verbindungen überwiegend aus der Anwendung von Lösemitteln oder Produktion lösemittelhaltiger Produkte. Das Ganze zusammen mit intensiver Sonnenstrahlung, UV-Strahlung, dann bildet sich aus diesen beiden Vorläuferstoffen das Ozon.
Und es gibt noch eine Besonderheit. Die Ozonkonzentration ist nicht unbedingt in den Städten am höchsten, sondern in ländlichen Bereichen. Der Wind schafft die Verbindungen in vermeintliche Reinluftgebiete. Und während in den Städten Abgase auch wieder zum Ozonabbau beitragen, steigen auf dem Land die Konzentrationen immer weiter an.
Ja Gott, die sind alle langsamer gefahren, die Leute, kommt mir vor. Die halten sich scheinbar doch ein bisschen dran.
Haben Sie es für eine vernünftige Sache?
Sicherlich, auf jeden Fall. Ist ja klar, wir machen eh schon genug Dreck, ne?
Am 27. Juli, am Tag, nachdem die hessische Regierung den Ozonalarm ausgerufen hatte, zeigten sich viele Autofahrer einsichtig.
Die Autos fahren alle langsamer. Es ist sehr viel ruhiger. Also es wundert mich. Es sind wirklich viele, die sich an diese Geschwindigkeitsbeschränkung halten.
Finden Sie das gut?
Finde ich sehr gut, ja.
Bei den Kontrollen hielten sich 85-90% der Fahrer mehr oder weniger an die Geschwindigkeitsbegrenzung, obwohl ihnen bei Überschreiten kein Bußgeld drohte. Dazu fehlte nämlich noch die bundesgesetzliche Grundlage.
Also es wird ziemlich gut eingehalten.
Aha. Ja, finden doch. Sie das eine gute Sache?
Ich meine, wenn es was sein muss, muss sein. Nicht? Also mich stört's nicht. Ich bin Rentner, ich habe sowieso Zeit.
Es war ja tatsächlich so, dass eben Kinder nicht rauskommen konnten, weil eben Ozongas einfach sehr reizt und natürlich krebserregend ist, sensibilisierend ist, Kreislaufschäden verursacht, das Immunsystem angreift, also tatsächlich wirklich richtig starke Auswirkungen hatte.
So beschreibt Monika Grifahn, SPD, die Situation. Sie war damals niedersächsische Umweltministerin. Dass die Ozonkonzentrationen in den 1980er und 90er Jahren kontinuierlich stiegen, hatte einerseits mit dem wachsenden Verkehr zu tun, andererseits aber auch mit Umweltschutzmaßnahmen.
Wir haben tatsächlich in den Jahren zuvor Maßnahmen ergriffen, um zum Beispiel den Staub zu reduzieren, den Schwefel zu reduzieren. Kraftwerke sind mit Filtern versehen worden. Das hat aber dazu geführt, dass der Staub bzw. der Kohlestaub von den Kohlekraftwerken, der vorher immer ein bisschen Stickoxid gefiltert hat, dann nicht mehr diese Filterwirkung hatte und dadurch einen Reizreaktionsmechanismus entstand. Und deswegen musste man auch handeln.
Der erste Ozonalarm dauerte nur ein paar Tage. Am 30. Juli 1984 ziehen Wolken auf. Die Werte fielen. Der Alarm wurde aufgehoben.
Tempo 90 auf der Autobahn, Tempo 80 auf den Landstraßen. Genau 71 und eine halbe Stunde lang mussten die Autofahrer in Hessen den Fuß vom Gaspedal nehmen. Und mehr als zwei Drittel hielten sich daran, obwohl die Polizei bei Verstößen keine Bußgelder verhängte.
Allerdings hatten mit zunehmender Dauer die Verstöße gegen die Geschwindigkeitsbeschränkung zugenommen.
Durch das Tempolimit sank der Schadstoffausstoß um fast ein Drittel. Rund 26 Tonnen Kohlenwasserstoffe und Stickoxide, die Vorläufer des Ozons, wurden vermieden. Die genauen Folgen für die Ozonkonzentration müssen noch ermittelt werden. Aufziehende Wolken senkten heute die Werte.
Das Wiesbadener Umweltministerium wertete den ersten Ozonalarm als Erfolg und fordert politische Konsequenzen. Der nordrhein-westfälische Umweltminister Klaus Matthiesen von der SPD sah in dem hessischen Tempolimit einen Schnellschuss. Die hessische CDU nannte die Maßnahme einen missglückten PR-Gag zur Füllung des Sommerlochs. Für Bundesumweltminister Klaus Töpfer waren Ozonalarme reine Symbolpolitik.
Ich hoffe, dass die Kollegen, die jetzt auch und die Kolleginnen nachhaltig vorangehen wollen, mit Tempolimit genauso nachhaltig das unterstützen, was ich vorhin auch dargestellt habe, Verminderung des Benzols im Benzin, Verminderung von Lösemitteln bei Lacke und Farben, Umsetzung der Abgasrückführung, Verminderung im Bereich der Stickoxide und vieles mehr.
Ein Tempolimit allein, so sein Urteil, reiche zur Eindämmung der Ozonbildung nicht aus. Ein gewichtiges Argument für die ablehnende Haltung der Kritiker waren die Ergebnisse eines Versuchs in Baden-Württemberg. 1994 durften in Neckarsulm und Heilbronn vier Tage lang nur Autos mit geregeltem Drei-Wege-Katalysator oder schadstoffarmen Diesel fahren. Die Industrie war zu freiwilliger Selbstbeschränkung angehalten.
Der Erfolg war nicht so groß, wie man sich das gewünscht hat. In der Summe ist man dann zu der Erkenntnis gekommen, es macht wenig Sinn, erst anzusetzen und Maßnahmen zu ergreifen, wenn die Konzentrationen bereits hoch sind, gerade beim Ozon, weil das ist kein kurzfristiger Bildungsprozess, sondern das entwickelt sich erst, es schaukelt sich auf.
Erinnert sich Stefan Jacobi. Er leitet beim Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie das Dezernat Luftreinhaltung, Emissionen. Klaus Töpfer wollte mit technischen Entwicklungen die Spitzen beim bodennahen Ozon kappen, mit geregelten Katalysatoren zur Reduktion der Stickstoffemissionen oder mit der Abgasrückführung an Tankstellen, die die Freisetzung organischer Verbindungen an den Zapfsäulen vermindern sollte. Maßnahmen, so beschreibt Monika Griefan, die bei der Industrie nicht immer auf Gegenliebe stießen.
Katalysatoren vorzuschreiben, war sozusagen auch der Untergang des Abendlandes. Fahrbeschränkungen zu machen, war der Untergang des Abendlandes. Die Debatten, die wir heute zu Stickoxid haben, sind wirklich relativ ähnlich zu denen, die wir damals hatten. Und wir hatten natürlich viel weniger Autos noch, aber dafür natürlich auch einen höheren Verbrauch in vielen Bereichen.
Im Sommer 1994 zogen angesichts hoher Ozonkonzentrationen und des öffentlichen Drucks die SPD-geführten Bundesländer Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bremen mit eigenen Verordnungen nach. In Sachsen hingegen oder auch in Bayern galt weiterhin freie Fahrt. Stefan Jacobi.
1995 hat der Bund durch Änderung des Bundesemissionsschutzgesetzes ein Ozongesetz erlassen, was im Grunde genommen eine ähnliche Stoßrichtung hatte wie die Verordnung, aber es war eine bundeseinheitliche Regelung und dadurch ist die Verordnung auch in Hessen damit verschwunden.
Die große Hitze in Deutschland hat erste Konsequenzen für die Autofahrer. Wegen zu hoher Ozonwerte müssen in Baden-Württemberg, in Hessen und in Rheinland-Pfalz Fahrzeuge ohne Katalysator von morgen früh an stehen bleiben.
Am 11. August 1998, drei Jahre nach Inkrafttreten dieses Sommersmog-Gesetzes, gab es den einzigen Ozonalarm nach der bundesweiten Verordnung. An mehreren Messstationen überstieg die Ozonkonzentration 240 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Ein viel zu lascher Wert, kritisierte Jürgen Trittin, Vorstandssprecher Bündnis 90 Die Grünen.
Die Weltgesundheitsorganisation sagt, 120 Mikrogramm sind schon für Kinder gefährlich. Deswegen ist ein Grenzwert von 240 völlig überhöht. Wir wollen, dass dieser Grenzwert deutlich abgesenkt wird.
Bundesumweltministerin Angela Merkel wies die Kritik zurück.
Erstens möchte ich sagen, dass Deutschland das einzige Land ist, das solche Fahrbeschränkungen kennt bei solchen Ozonwerten, wie wir sie jetzt haben. Wir sind da Vorreiter.
Fahrverbote traten in Kraft. Allerdings nicht für schadstoffarme Autos und für solche mit geregeltem Katalysator. 80% der Wagen durften also weiterfahren. Ausgenommen vom Verbot waren auch Ärzte im Einsatz, Taxis, Pendler, Urlauber. Und wer ohne Plakette illegal unterwegs war, hatte eine Ausrede.
Ich bin am Umziehen, deswegen. Also ich muss leider fahren, es tut mir echt leid.
Die Arbeit ruft.
Wir fahren zu Oma in den Garten und das ist wichtig.
Im März 1999 legte Jürgen Trittin, nun selbst Bundesumweltminister, einen Entwurf zur Novellierung des Sommersmog-Gesetzes vor. Er wollte es verschärfen. Doch auch die Auswertung des 1998er Alarms bestätigte die Erfahrungen. Die Ozonkonzentrationen gingen nicht so stark zurück, wie erhofft. Und so verschwand das Ozongesetz sang- und klanglos am 31. Dezember 1999. Stattdessen verständigte sich die rot-grüne Bundesregierung auf ein Bündel von Maßnahmen. Es ging nicht mehr um Fahrverbote und Tempolimits, sondern darum, wie von Klaus Töpfer geplant, mit Technik die Ozonvorläuferstoffe zu reduzieren, durch Rauchgasentstickungsanlagen, lösemittelfreie Lacke und Farben, geregelte Katalysatoren, beschreibt Stefan Jacobi.
All diese kleinen Bausteine helfen dazu, letztendlich dem Ozon den Bildungsprozess ein Stück weit zu entziehen.
Die Ozonspitzenwerte früherer Jahre treten heute nicht mehr auf. In Deutschland gelten die europäischen Vorschriften. Danach soll das Ozon in der Luft 120 Mikrogramm nicht überschreiten. Das sind immer noch 20 Mikrogramm mehr, als die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt. Doch vor allem ist es kein Grenzwert.
Bei der Überschreitung von Grenzwerten ist es verpflichtend, Luftreinhaltepläne aufzustellen, gezielte Maßnahmen zu vereinbaren etc. Ein Zielwert ist quasi, ich nenne es jetzt mal, ein zahnloser Tiger. Und das ist vielleicht so ein bisschen der Grund, dass das Ozon auch nicht ganz so im Fokus steht.
Derzeit werde die europäische Richtlinie zur Luftqualität überarbeitet, erklärt Ute Dauert. Und man werde sich dafür einsetzen, dass es darin auch für ozonverbindliche Grenzwerte gebe. Denn vom Tisch sind die Schwierigkeiten mit dem bodennahen Ozon keineswegs.
Es gibt ein hartnäckiges Problem. Die Hintergrundwerte, die gehen nicht wirklich runter.
Jos Lellifeld ist Direktor der Abteilung für Atmosphärenchemie am Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz. Auch wenn die Spitzen fehlen, steigt die durchschnittliche Ozonbelastung stetig an. Das bedeutet, dass die Ozonvorläuferstoffe weiter reduziert werden müssen. Immer noch im Verkehrsbereich, bei Anlagen wie Druckereien, Reinigungen, Lackierbetrieben. Ein weiterer Faktor beim Anstieg der Grundbelastung lässt sich nicht innerhalb der Grenzen kontrollieren. Wie andere Luftschadstoffe kennt auch das bodennahe Ozon keine Grenzen.
Die Lebensdauer von Ozon ist so lange, mehrere Wochen, dass wenn die Emissionen in China oder andere Teile der Welt ansteigen, dann beeinflusst das die Ozonbildung eigentlich über die ganze Hemisphäre.
Innerhalb der EU gilt eine Richtlinie, die alle Mitgliedstaaten verpflichtet, ihre Emissionen zu reduzieren, auch die der Ozonvorläuferstoffe.
Es gibt darüber hinaus dann eben auch Bestrebungen in der Nordhemisphäre durch Protokolle etc. eben auch solche Emissionsverpflichtungen durchzusetzen.
1994 war Ozon ein Stoff, der sehr präsent war im Bewusstsein der Öffentlichkeit. Dabei spielte das Ozonloch über der Antarktis eine zentrale Rolle. Als Folge des breiten Einsatzes von Fluorchlorkohlenwasserstoffen, den FCKW, riss in jedem Winter hoch über der Antarktis ein immer größeres Loch im Ozonschutzschild der Erde auf. Die harte UV-Strahlung der Sonne drang ungehindert durch, eine lebensbedrohliche Entwicklung. Die Gefahr war so klar, dass sich die Staaten der Welt überraschend schnell mit dem Montrealer Protokoll auf das Verbot der Stoffe einigten, auf technische Lösungen und auf finanzielle Hilfen für die Entwicklungs- und Schwellenländer, denn der Ersatz war teurer als die billigen FCKW. Das war der Hintergrund, vor dem in Europa in den 1980er und 90er Jahren die bodennahen Ozonwerte stiegen und den Bürgern im wahrsten Sinne des Wortes die Tränen in die Augen trieben.
Dieser Ozonalarm hat bei vielen nicht eine Differenzierung, das ist unten, das ist oben gebracht, sondern es wurde deutlich, da gibt es etwas, auf das wir noch bisher nicht geachtet haben. Eigentlich ein Beleg wieder mal dafür, dass wir immer erst aus den nicht bedachten Folgen vorangegangener technologischer, wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Entwicklung heraus aufmerksam werden auf die Ursächlichkeiten. Man kann etwas boswillig sagen, wir wachsen nur noch an der Beseitigung der negativen Folgen vorangegangenen Wachstums.
Das bodennahe Ozon macht heute keine Schlagzeilen mehr. Dafür sorgen stattdessen Stickoxide, Feinstaub und, seit einigen Monaten wieder sehr intensiv, der Klimawandel. Der nimmt in einer Welt, auf der bald 8 Milliarden Menschen leben werden, spürbar Fahrt auf. Die Forderungen nach einem schnellen Umsteuern sind laut und drängend geworden. Klaus Töpfer hat für unbesonnene Schnellschüsse wenig übrig.
Ich bin ein großer Anhänger von einem, wie man so schön sagt, Piecemeal-Engineering. Kleine Schritte machen, die man ändern kann. Ich habe von großen Transformationen einen Horror. Das ist immer so etwas Gesamtes, nicht Veränderbares. Wir müssen darauf achten, gerade bei der Schnelligkeit des wissenschaftlichen Fortschritts, den wir ja glücklicherweise haben, der auch technischer Fortschritt wird, müssen wir darauf sehen, dass wir dieses auch tatsächlich aufgreifen können, dass wir nicht so festgelegt sind, dass wir gar nicht handeln können.
Jeder große Wurf, jede disruptive Veränderung birgt das Risiko, etwas zu übersehen oder nicht zu erkennen, das ungeahnte Folgen nach sich ziehen kann. Das Ozon, ob das zu viel bodennah oder der Mangel in der Stratosphäre, liefert ein anschauliches Beispiel dafür. Ebenso der menschengemachte Klimawandel, die, wenn man so will, unbeabsichtigte Nebenwirkung der Erfindung der Dampfmaschine und der industriellen Revolution. Klaus Töpfer hat eine Warnung an heutige und künftige Entscheider.
Bitte nicht die großen Würfe, nicht diese Big Transformations, die ja auch immer gerne gebracht wird. Ja, wir müssen uns verdammt ändern, aber bitte so, dass der Änderungsprozess nicht wieder zu einem zwanghaften Weiterdenken kommt, sondern dass er Öffnungen bringt für andere Möglichkeiten, fürs Mitwirken.
Demokratie lebe davon, sich zwischen Alternativen entscheiden zu können. Die Weichenstellungen der Moderne haben diese Entscheidungsfreiheit zunehmend eingeengt.
Wir sind ja Gefangene unserer vorangegangenen Entscheidungen, dass das Wachstum resultiert aus den negativen Konsequenzen vorangegangenen Wachstums, heißt ja, dass ich alternativlos das zu machen habe. Dass wir sehr, sehr schnell in einer Situation sind, wo ein Parlament gar nicht mehr entscheiden kann, weil durch das Vorangegangene das zu einer alternativlosen Maßnahme ist. Unwort des Jahres 2011, alternativlos.
Das war der Hintergrund. Geschichte aktuell, vor 25 Jahren. In Hessen wird erstmals Ozonalarm ausgerufen. Eine Sendung von Dagmar Röhrlich. Die Redaktion hatte Norbert Weber.